Eine deutsche Uni ist in Jura, kann man vergessen. Du lernst überhaupt nichts. Letztlich sind ja die rechtlichen Regeln sozusagen die Spielregeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Überall da, wo der Wettbewerb besonders hart ist, werden die Grenzen verletzt. Also im Moment habe ich mein Handbike besonders lieb.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem renommierten Medienanwalt Matthias Prinz in seinem Zuhause in Hamburg. Hallo, lieber Herr Prinz.
Hallo, liebe Frau Valerie.
Sie sind 1956 in Berlin geboren, Sternzeichen Jungfrau. Ihr Vater Günther Prinz war erst freier Journalist, dann Chefredakteur der Bild-Zeitung und später Vorstand des Axel Springer Verlags. Ihre Mutter war Fotografin und die beiden hatten sich Mitte der 50er Jahre in Berlin kennengelernt, dann geheiratet und drei Kinder bekommen. Als sie 3 Jahre alt waren, ist ihre Familie 1959 von Berlin nach München umgezogen, da ihr Vater den Posten des stellvertretenden Chefredakteurs bei der Quick angeboten bekommen hat. Im Zuge dessen hat er auch viele andere Blätter für den Springer Verlag entwickelt, wie zum Beispiel Eltern, Jasmin oder die legendäre Zeitschrift Twen, zumindest in meiner Generation. Bis zur 10. Klasse haben sie im Münchner Vorort Grevelfing gelebt und sind dort zur Schule gegangen. 1970 verlor aber die Bild-Zeitung unter Peter Böhnisch massiv an Auflage und somit holte man ihren Vater als neuen Chefredakteur nach Hamburg. Es stand also in ihrem Leben erneut ein Umzug an. Sie waren zu diesem Zeitpunkt als 14-Jähriger schon sehr engagiert und erfolgreicher Taekwondo-Sportler, haben täglich hart trainiert. Haben Sie sich in Hamburg angekommen, sehr entwurzelt gefühlt und konnten Sie Ihre Leidenschaft für den Kampfsport hier fortsetzen?
Also ich habe mich natürlich sehr entwurzelt gefühlt. Aus Bayern nach Hamburg ist ein großer Schritt. Alles ist anders, die Leute sprechen anders, in der Schule geht es anders zu. Das war schon ziemlich entwurzelt, muss ich sagen, ja.
Und den Sport konnten Sie aber weitermachen?
Ja, ich hatte das große Glück, dass ich hier einen Freund hatte, der schon überall in Deutschland Taekwondo-Schulen aufgemacht hat und nun von unserem großen Meister Quan Jae war, nach Hamburg geschickt wurde, um dort eine Schule aufzumachen. Und Quan Jae war, der mein Lehrer war, sagte, bitte hilf meinem Schüler Hans Hunkel, diese Schule aufzumachen. Und dann habe ich hier angefangen, gleich nachdem ich hergekommen bin, zu unterrichten in dieser Schule. Und hatte sozusagen noch ein zweites Bein neben der Schule.
Und in Ihrem letzten Schuljahr suchte das Deutsche Schauspielhaus hier in Hamburg über diese Taekwondo-Schule für ein Stück mit Paola Kinski jemanden, der so auf der Bühne so ein bisschen zuschlagen konnte, ohne dass gleich alle verletzt sind. Sie bekamen den Job und dadurch entfachte so eine ganz große Leidenschaft für das Theater. Sie wurden dann Kleindarsteller, also natürlich nebenbei, schoben auch mal Kulissen und hätten durch diese Nebentätigkeit fast so ein bisschen ihr Abitur in den Sand gesetzt. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt so ein bisschen davon geträumt, vielleicht auch Schauspieler zu werden? Oder stand der Plan, Jurist zu werden, schon lange fest, also felsenfest?
Ja, der Plan, Jurist zu werden, stand viele Jahre schon fest, aber das Schauspielhaus hat mir dann nochmal zu denken gegeben, weil das war wirklich toll. Ich habe da dann in verschiedenen Stücken gespielt und in der Pause habe ich dann Kulissen geschoben, habe ich doppeltes Geld verdient, es war ein schöner Job. Und ansonsten habe ich noch mit den ganzen anderen Kollegen, Kleindarstellern und Kulissenschiebern in der Kantine Skat gespielt. Es war sehr gut für mein Skat und hat mir insgesamt toll gefallen. Es war sehr komisch. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht im 4., 5. Semester bei Bernhard Servatius. Und Servatius war damals noch ein sehr erfolgreicher Hamburger Anwalt, war ursprünglich mal Strafverteidiger gewesen und war nun der persönliche Anwalt von John Jahr und Axel Springer. Das ist auch schon zwei Konkurrenten mit unterschiedlichen Verlagen, aber beide haben ihm vertraut. Und bei ihm habe ich dann dieses 4-Wochen-Praktikum gemacht. In der Zeit war er verreist. Und es kam vom Deutschen Bühnenverein, den er regelmäßig vertrat, ein Fall, deutsches Schauspielhaus gegen Rudolf Nolte. Genau das Stück, was ich damals spielte, Arzt am Scheideweg. Da hat Nolte dann plötzlich sich entschieden, nicht mehr weiter zu inszenieren und wieder nach Hause zu fahren. Und ich bekam als Viertsemestler den Auftrag, ein Gutachten zu schreiben über die Ansprüche, die das Deutsche Schauspielhaus nun gegen den Regisseur hatte. In einem Stück, in dem ich selbst gespielt hatte. Das war wirklich toll. Und da habe ich dann überlegt, eine Weile Schauspieler zu werden. Und dann habe ich eine Weile überlegt, Journalist zu werden, weil ich dann als freier Journalist gearbeitet habe. Und aber da war Bernhard Servatius auch ein sehr guter Ratgeber. Der hat zu mir, ich habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich überlege, ob ich das Studium aufgebe und Schauspieler oder Journalist werde. Und dann hat er gesagt, also Journalist darfst du schon mal gar nicht werden. Da wirst du dein ganzes Leben nur der Sohn deines Vaters sein. Schauspieler kannst machen und Jurist würde ich dir empfehlen, weil du hast eine ausgesprochene Begabung dafür. Naja, und so habe ich dann mein Studium weitergemacht.
Und wie war das dann, dieses Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg? Hatten Sie gleich das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben?
Nee, Studium war grauenhaft. Ich glaube, dass das Studium auch in Deutschland heute immer noch grauenhaft ist. Jurastudenten in Deutschland bereiten sich aufs Examen vor, indem sie ein halbes Jahr vor dem Examen zu einem privat bezahlten Repetitor gehen. Weil du das Examen mit der normalen Universitätsausbildung gar nicht bestehen kannst. Du musst zum Repetitor. Und entsprechend völlig fehlgeleitet ist das deutsche Jurastudium. Es hat nämlich gar keine Perspektive. Also du studierst hier Jura, um eines Tages Anwalt zu werden oder um eines Tages Richter zu werden oder so. Aber du lernst überhaupt nichts. Eine deutsche Uni ist in Jura, kann man vergessen. Ich war ja damals Assistent bei Hein Kötz. Das war der Präsident des Max-Planck-Instituts für internationales Recht, internationales und ausländisches Privat- und Prozessrecht. Und der hat dann später die Bucerius Law School gegründet, weil er die deutsche Jura-Ausbildung genauso schlecht fand wie ich. Und wurde dann Gründungsdekan der Bucerius Law School.
Aber Sie haben das dann wie gemacht? Also sind Sie dann auch gar nicht da groß hingegangen?
Nein, ich bin Vorlesungen? Auch. Ich hatte diesen netten Kommilitonen, der hatte gerade promoviert, hatte das gerade alles hinter sich gebracht und erlebt und sagte zu mir, was machst du denn am liebsten? Und dann habe ich gesagt, am liebsten gehe ich segeln. Und dann hat er gesagt, dann geh doch jetzt mal 2 Jahre segeln und dann kommst du wieder und dann gehst du zum Repetitor. Und dann bin ich quasi 2 Jahre segeln gegangen.
Und wo hat Sie das Segeln hingeführt?
Ach, ich habe eine Menge Regatten gesegelt, überall in Europa. Und am weitesten hat es mich geführt nach Hawaii. Es gab damals ein tolles Regattaschiff, das war die Ondine. Eine von 2 Maxi-Yachten auf der Welt, gab die Kialoha und die Ondine. Kialoha gehörte einem Mann aus Neuseeland und die Ondine gehörte einem New Yorker Schiffsmakler. Und bei dem habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, ich wollte immer schon mal so ein tolles Boot regeln und ob er denn nicht einen Platz für mich hat in der Crew. Regatta Crew 18 Mann, da muss ein Platz sein. Und tatsächlich habe ich dann ist üblicherweise so, dass man dann für wenig Gehalt auf dem Schiff leben und essen und segeln kann. Aber Tickets muss man normalerweise selber bezahlen. In diesem Fall war es so, dass Huey Long schickte mir ein Ticket nach Hawaii. Und dann bin ich nach Hawaii geflogen von Hamburg zum Pan Am Clipper Club. Das war eine Regattaserie, die fand auf Hawaii statt. Und danach sind wir von Hawaii nach San Francisco gesegelt. zwei oder drei Wochen gegen an.
Habt ihr auch was gewonnen?
Nee, gewonnen haben wir in der Zeit nichts. Später habe ich die Ondine noch bei den Mittelmeermeisterschaften in Sardinien gesegelt und da haben wir gewonnen.
Aber irgendwann mussten Sie ja mal wieder heim für Ihr Staatsexamen. Und wie haben Sie denn das dann gemacht? Dann sind Sie zurück und das fällt ja nicht gleich vom Himmel runter. Wie haben Sie denn dann den ganzen Stoff...
Ich habe das gemacht, was der mir gesagt hat. Ich bin dann zum Repetitorium gegangen und habe beim Repetitor das mir alles mal erklären lassen, was die Uni mir schon seit Semester hätte erklären müssen. Und dann bin ich aufs Land gezogen hier, nördlich von Hamburg, in so ein kleines Häuschen ohne Telefon. Und habe ein halbes Jahr meine Examensvorbereitung gemacht. Das war so wie Rocky im Trainingscamp. Ja. Während der immer auf die toten Kühe einschlägt, habe ich auf die toten Paragraphen eingeschlagen.
Aber war schon heftig, oder? Oder war das dann auch ein Klacks?
Nee, das war heftig. Ich war ein halbes Jahr aus der Zivilisation draußen. Habe dann auf dem Land in Schleswig-Holstein gelebt. Die einzige Unterhaltung, die ich hatte, war ein- oder zweimal in der Woche mit dem Bürgermeister und dem Wildschweinzüchter Skat zu spielen. Aber das war eine schöne Zeit. Ich habe das sehr genossen, war sehr selbstkonzentriert. Und als ich die hinter mir hatte, hatte ich auch das Gefühl, jetzt verstehe ich Jura und jetzt kann ich auch ins Examen gehen.
In dem Korrekturvotum von Professor Bernstein zu Ihrem ersten Staatsexamen stand, dies sei die beste Examensarbeit, die er je gelesen hat, und hat Ihnen gleich eine Assistenzstelle angeboten. Haben Sie damals Ihr großes Talent schon selbst gespürt und waren Sie sehr von sich überzeugt oder sah das in Ihrem Innersten damals noch ganz anders aus?
Also, dass ich ein begabter Jurist bin, hatte mir erst Bernhard Servatius gesagt und auch aufgeschrieben. Und dann die beiden Votanten für meine Examensausarbeit, die wird anonym bewertet. Das heißt, der korrigierende Professor hat keine Ahnung, wessen Arbeit er da korrigiert. Und die Korrekturvoten waren bei beiden beeindruckend gut. Und die beiden haben dann eben dafür gesorgt, also ich habe mich dann bei Bernstein, der das geschrieben hatte, in sein Korrekturvotum beworben als Assistent. Der ging aber dann damals weg zu Duke University nach Amerika. Und sein Nachfolger wurde Hein Kötz, der das genauso, der auch meine Arbeit bewertet hatte, das genauso sah und mir diese Assistentenstelle dann angeboten hat. Bei Kötz habe ich wahnsinnig viel gelernt. Das war toll.
Und Herr Kötz hat Ihnen ja auch gesagt, Sie sind zwar ein doller Jurist, aber Ihre Fremdsprachen lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Haben Sie dann so als Überflieger, wenn ich das mal so nennen darf, diese Kritik überhaupt ernst genommen?
Naja, in gewisser Weise schon. Also, er hatte recht, mein Französisch war miserabel. Und
aber braucht man das überhaupt? Also frage ich mal so. Ich dachte immer, alles ist Englisch, Englisch, Englisch.
Aber bei Abendessen bei Karl Lagerfeld in Paris, da saß neben mir die Herzogin von Orléans. Wir konnten uns nicht unterhalten.
Verstanden.
Also ich habe dann wahnsinnig gelernt, bin dann nach Thuir gegangen in Südfrankreich und habe Wein gepflückt. Habe dann dabei gelernt, von Wein was zu verstehen und auch Französisch geübt. Es war nicht die optimale Sprache.
Fehlte vielleicht die Frau, die Französische, die dann noch...
Ja, die für in der Tat fehlte. Die,
ja. Sie haben ja dann nach dieser Weinernte sozusagen sich bei den besten Law Schools in den USA beworben. In engerer Wahl standen dann die Uni Berkeley an der Westküste im sonnigen Kalifornien oder Harvard an der Ostküste in Cambridge, Massachusetts bei Boston. Mhm. Sie haben sich dann für Harvard entschieden. Warum denn das? Weil Berkeley scheint, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber Berkeley scheint mir zumindest so ein bisschen lockerer, spaßiger, sonniger.
Naja, also in meiner Jugend war ja, if you're going to San Francisco, ganz, also prägend. Natürlich habe ich San Francisco immer als besonders toll und super betrachtet. Unvergesslich ist mir in der Tat, wie ich mit der Ondine nach 14 Tagen Segeltour von Hawaii mit vollem Spinnaker unter der Golden Gate Bridge durchsegel. Ein unvergessliches Bild. Also wie gesagt, San Francisco hätte mich sehr gereizt, aber mein Vater sagte, geh mal lieber nach Harvard, weil Harvard zählt in Europa einfach mehr. Berkeley ist in Amerika hoch anerkannt, aber hier kennt das keiner. War jedenfalls damals noch so. Und dann bin ich nach Harvard gegangen.
Was hat Sie denn dazu bewegt, überhaupt in die USA zu gehen und dort auch Ihr Anwaltsexamen in amerikanischem Recht zu machen?
Das war Kötz, der im Rahmen des Sprache aufbessert.
Okay, also es ging noch um die Sprache, aber das ist doch dann auch noch mal wie ein Studium für sich, wenn ich das richtig begreife.
Herr Kötz hat ein Buch geschrieben, eines der besten Jurabücher, was ich kenne. Das nennt sich Einführung in die Rechtsvergleichung. Und das war seine große Kunst, an der ich eben dann partizipieren durfte in meiner Assistentenstelle. Und Rechtsvergleichung ist einfach hochinteressant, wenn man die rechtlichen Lösungen in dem einen Land mit der rechtlichen Lösung in dem anderen Land vergleicht und Unterschiede feststellt, dann haben die Unterschiede meistens auch irgendwie Konsequenzen. Letztlich sind ja die rechtlichen Regeln sozusagen die Spielregeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ja, wenn du irgendwie, du hast Pasch und darfst das zweite Mal würfeln, ist ja genauso wie in der Juristerei. Du darfst deine Ernte behalten oder so. Und es gab schon immer eine Richtung in der Juristerei, die nennt sich ökonomische Analyse des Rechts. Und das habe ich in Harvard gelernt und das hat mich sehr geprägt, zu schauen, nach welchen ökonomischen Kriterien werden juristische Entscheidungen getroffen. Musterbeispiel für mich ist, warum schützen wir Eigentum? Ja, wenn ich jetzt einen deutschen Jurist frage, der wird Ihnen einen langen Vortrag halten, das ist wahnsinnig wichtig und ethisch und historisch und Bullshit. Wir schützen Eigentum, weil wenn wir den Bauern nicht garantieren, dass er ernten kann, wird er nicht säen. Und dann haben wir alle nichts zu essen. So einfach ist das.
84 machten Sie in New York Ihr Examen und wurden auch als Rechtsanwalt zugelassen. Dort arbeiteten Sie in einer Anwaltskanzlei, wohnten in einer Wohnung ohne Fenster und hatten so ein bisschen Lust, mal da auszubrechen. Schließlich sind Sie dann nach Rio gegangen, oder?
Ich hatte ein Büro ohne Fenster, das war das Schlimme.
Ach, ein Büro ohne Fenster. Ich dachte, die Wohnung, da habe ich mir noch
gedacht. Die Wohnung hatte Fenster, die war schön.
Aber Sie sind nach Rio, haben ja kein Wort Portugiesisch gesprochen, haben da, glaube ich, für die deutsch-brasilianische Handelskammer gearbeitet. Waren Sie denn vom Ehrgeiz zerfressen? Zumindest scheint mir, kein Berg war Ihnen hoch genug.
Naja, wenn du in New York lebst, dann hast du schon dieses, if you can make it here, you can make it anywhere. Aber Leben in einem Büro oder Fenster war dauerhaft nichts für mich. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich noch mal wohin, wo ich die Sprache nicht spreche und schaue dann, ob ich da auch zurechtkomme. Und das bin ich dann auch. Bin dann nach Brasilien, nach Rio, habe da ein halbes Jahr gearbeitet in der deutsch-brasilianischen Handelskammer. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe Brasilianisch oder Portugiesisch gelernt.
Also Sie lieben schon Herausforderungen.
Ja.
Also langweilig darf es Ihnen nicht werden.
Nein.
1985 kehrten Sie schließlich nach Hamburg zurück, machten Ihr zweites Staatsexamen, promovierten, wurden hier als Rechtsanwalt zugelassen und eröffneten Ihre eigene Kanzlei. Zudem war ja auch der Sport nach wie vor eine große Leidenschaft von Ihnen. Segeln, Windsurfen, Kiten, Triathlon, Marathon, Skitouren und natürlich Taekwondo. Sie beherrschten einfach alles.
Naja, das kannst du nicht sagen.
Naja, vielleicht nicht Golf oder so, ich weiß es nicht, vielleicht können Sie das auch. Jetzt waren Sie 30 Jahre alt, hatten schon sehr viel erreicht. Waren Sie glücklich zufrieden mit Ihrem Leben oder fehlte da noch immer irgendwas?
Ich hatte damals keine Zeit, darüber nachzudenken, würde ich sagen.
Also zumindest, Sie dachten, Sie sind glücklich.
Ich war einfach voll beschäftigt.
Okay, alles klar. Es ist ja vielleicht auch eine typische Frauenfrage. Ein Jahr nach Ihrem zweiten Staatsexamen wurden Sie Verteidiger von dem Star-Chirurgen Julius Hacketal. Obwohl ich gar nicht weiß, ob er vorher schon ein Star war, habe ich mich gestern gefragt, als ich mich auf unseren Podcast vorbereitet habe, der in Traunstein wegen Tötung auf Verlangen angeklagt war. Dieser Prozess, der in den Medien groß ausgeschlachtet wurde und den Sie aber gewinnen konnten, war sozusagen Ihr großer Durchbruch. Schnell wurden Sie von den europäischen Medien ein gefürchteter Anwalt. Man nannte Sie auch den Rächer der Begehrten oder Robin Hood der Reichen. 92 vertraten Sie erstmals auch Caroline von Hannover. Ich hätte fast gesagt von Monaco, aber so heißt sie ja nicht mehr. Und zwar gegen Paparazzis, die ihre kleinen Kinder immer verfolgten, und gegen die Medien aus Europa und deren unentwegte Eingriffe in die Privatsphäre und auch natürlich die erfundenen Geschichten. In vielen Gerichtsverfahren in den letzten Jahrzehnten gegen die Medien führte es auch zu Präzedenzfällen in den höchsten deutschen Gerichten sowie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und Sie vertraten so Größen und Namen wie Boris Becker, deutsche Fußballvereine, Oliver Kahn gegen einen Computerspielhersteller, der seinen Namen ohne sein Einverständnis nutzte, Vorstände, den Sultan von Brunei, die schwedische Königsfamilie. Also man könnte jetzt noch stundenlang alle Namen aufzählen. Sie zwangen auch unzählige Magazine zu Gegendarstellungen, Widerrufe und Entschuldigungen auf Titelseiten zu drucken. Sie erstritten in Schadenersatzklage Rekordsumme für Schmerzensgelder. Und damit ebneten Sie den Weg für eine andere Sichtweise zum Thema Persönlichkeitsschutz oder Persönlichkeitsrecht. Aber können sich die Menschen eine Verteidigung überhaupt leisten? Oder ist das eher ein Privileg der Reichen, also der sehr Reichen und der großen Konzerne? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, unabhängig, dass Sie sicherlich nicht günstig sind, man könnte ja vielleicht auch zu jemand anderem gehen, weil man nicht unbedingt gewinnen möchte. Aber ist das ein Problem, dass ich am Schluss dennoch Geld brauche?
Also wir haben ja in Deutschland das grundsätzliche Prinzip, dass der Verlierer in einer juristischen Auseinandersetzung die Kosten des Gewinners tragen muss. Jetzt ist die Frage, wonach bemessen sich die Kosten des Gewinners? Und da hat uns der BGH und das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren einige Entscheidungen serviert, die dazu geführt haben, dass die Kosten des Anwalts heute nicht mehr voll ausgeglichen werden, weil der Anwalt einfach teurer ist als das, was erstattet wird. Um das auf ein einfaches Beispiel zu bringen, früher haben wir, wenn wir 10 Abmahnungen gemacht haben für Prinzessin Caroline gegen 10 verschiedene Blätter, haben wir 10-mal Gebühren bekommen. Jetzt kriegen wir nur noch 1-mal Gebühren. Ergebnis, wir können das nicht mehr kostendeckend bearbeiten und die Mandantin oder wer auch immer das dann ist, muss seinen Kostenanteil da oben noch drauflegen. Im Ergebnis führt das dazu, dass die Rechtsprechung das Presserecht zum reichen Recht gemacht hat. Können sich nur noch wohlhabende Leute leisten. Das ist eine absurde Entwicklung. Und die Rechtsprechung begründet das damit, dass irgendwie die Fairness zwischen Verlag und Betroffenen und so. Aber ich bin sicher, die Verlagsjuristen werden alle teurer bezahlt als nach der Gebührenordnung und kriegen alle mehr als der BGH und das Bundesverfassungsgericht den Leuten zugesteht, die die Betroffenen vertreten.
Würden Sie die Verteidigung bestimmter Mandanten auch ablehnen oder vertreten Sie jeden, natürlich vorausgesetzt, er kann sie bezahlen?
Nein. Also das tut man ganz bestimmt nicht. Ich habe neulich ein Interview mit einem Kollegen gesehen, der hat gesagt, wir vertreten jeden, der zuerst anruft. Das haben wir nie so gesehen. Also ich komme ja nun aus einer Partnerschaft mit meinem Seniorpartner, der leider verstorben ist, Manfred Engelschall. Und Engelschall war in Hamburg 11 Jahre Vorsitzender der Pressekammer beim Landgericht, war dann Vorsitzender beim Oberlandesgericht und war lange Jahre Vorsitzender des Beschwerdeausschusses beim Deutschen Presserat. Ich war bei ihm Referendar und als er pensioniert wurde, konnte ich ihn überreden, zu mir zu kommen und wurde mein Seniorpartner. Also presserechtliche Weisheit auf zwei Beinen sozusagen. Manfred hatte alle diese berühmten Entscheidungen selbst entschieden mit seiner Kammer, was immer es noch gab in der Vergangenheit. Und damit habe ich mir dieses presserechtliche Know-how ins Haus geholt. Und seine Bedingung war, er hat gesagt, weißt du, ich komme gern zu dir, aber jetzt habe ich mein ganzes Leben dem Recht gewidmet. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche schmierigen Typen zu verteidigen, nur weil sie ein bisschen Geld bezahlen. Und da habe ich gesagt, Manfred, das ist kein Problem. Du darfst sie aussuchen. Ja. Und dann haben wir uns auf 3 Grundregeln geeinigt. Keine Verbrecher, keine Sekten und keine Radikalen. Und das haben wir befolgt bis zum heutigen Tag.
Aber ich habe gelesen, Sie hätten auch mal Tom Cruise verteidigt oder vertreten, sagt man, glaube ich. Und der, sagt man zumindest, ist ja in einer Sekte, ein wichtiger Teil einer Sekte.
Ja, also gut, da muss man 2 Sachen auseinanderhalten. Also tatsächlich gab es einen Fall, wo die Bunte ein erfundenes Interview gedruckt hat, wo Tom Cruise angeblich gesagt haben soll, er sei unfruchtbar. Das berühmte Zitat aus dem Interview ist Sperm Count Zero. So. Und das, sagte er, hat er nie gegeben. Das ist eine Erfindung und wollte dagegen klagen und hat bei uns angefragt. Und in der Tat hat mir das damals richtig Sorge gemacht. Und dann fiel ein Flugzeug vom Himmel mit 2 Border-Managern, die dabei starben, Privatflugzeug. Und Tom Cruise sagte, ich will keine Ansprüche mehr gegen Border machen. Und damit war das Thema erledigt.
Ach so, weil er meinte, die Rache war
die schon. Rache, die Rache
des Himmels Gottes, war schon. Ja, okay. Genau. Nein, dann kamen sie also drumherum.
Und es gibt einen anderen Fall, wo ich einen jemanden vertreten habe, dem das vorgeworfen wurde, die Scientologen-Mitgliedschaft. Das war Bernard Powell. Da haben doch die Leute damals geschrieben.
Vom Zirkus Roncalli.
Genau. Vor 20 Jahren haben die geschrieben, Roncalli sei, wenn man es umgekehrt liest, I call Ron, und sei deswegen eine Hommage an Ron Hubbard, den Gründer der Scientologen. Dann rief mich Bernard Powell an und sagt, um Gottes Willen, Hilfe, die Leute schreiben alle, wir sind ein Scientologen-Zirkus. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, aber woher kommt denn der Name Roncalli? Und dann hat er gesagt, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich bin mit André Heller über den Kölner Domplatz gegangen und wir wollten damals Roncalli gründen. Und wie heißt der Kölner Domplatz? Der heißt Roncalli-Platz, weil es ein Name eines ehemaligen Papstes ist. Und die beiden fanden, der Name sei doch super für den Zirkus. Nix Scientologen. So,
es scheint ja, als gäbe es irgendwie so in den Medien keine wirkliche Grenze zwischen einer harmlosen Klatschgeschichte und einer unwahren oder einer verletzenden. Alles wird so ein bisschen schnell so in einen Topf der Pressefreiheit reingeworfen.
Ja.
Wo und wann sind Ihrer Meinung nach so Taktgefühl, Anstand, Moral abhanden gekommen oder waren die nie da?
Zur Frage des Wettbewerbs. Überall da, wo der Wettbewerb besonders hart ist, werden die Grenzen verletzt. Wir haben das früher hier gehabt, da gab es hier in Deutschland mehr von diesen Yellow-Blättern als irgendwo anders. Alles hier, neue Post, neues Blatt, stundenlang diese ganzen Hefte, wenn Sie hier zu Spar oder Edeka gehen, liegen die am Empfang. Das ist sind schon Sondermedien, die wir da haben. Und die hatten eben früher überhaupt keine Hemmungen. Also die haben Paparazzi-Fotos auf den Tisch gekriegt Und dann haben sie dazu immer die Geschichten erfunden. Weil die kannten sie ja nicht, sie konnten nur die Fotos sehen. Und dann haben sie, guckte das Mädel grimmig, dann haben die gesagt, Ehekrise, schaut, wie sie guckt oder so. Und und ich habe dann eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchgesetzt, dass es diese absolute Freiheit, Personen der Zeitgeschichte mit Geschichten zu überwältigen, nicht mehr gibt. Sondern dass bei allen Menschen das gleich ist und es jedes Mal abzuwägen ist, muss man sich so die Waagschale der Justitia vorstellen. In der linken Hand ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht und in der rechten Hand ist die Pressefreiheit. Und dann müssen wir uns in jedem Einzelfall fragen, was überwiegt denn hier? Und wir können nicht einfach sagen, Prinzessin Caroline ist eine absolute Person der Zeitgeschichte, Klebi künftig jede Privatsphärenverletzung erlaubt. Nein. So, und das habe ich in vielen mühsamen Rechtsstreitigkeiten zunächst mal entdeckt, dass das überhaupt so absurd ist. Weil wir hatten einen Fall für Harald Junke in Berlin. Der war morgens betrunken in irgendeinen Glastisch reingefallen und dabei fotografiert worden. Und da habe ich versucht zu verbieten. Und dann hat mir das Landgericht Berlin gesagt, nö, Harald Junke ist eine absolute Person der Zeitgeschichte. Der hat keinen Privatsphärenschutz. Und dann habe ich den Antrag zurückgenommen in Berlin und habe ihn in Hamburg neu gestellt. Die fanden hier, er sei keine absolute Person der Zeitgeschichte. Hier habe ich den Antrag durchgekriegt. Umgekehrt ist mir das passiert mit Michael Degen, der mit einer Freundin über den Buxtehuder Marktplatz ging und ein Fischbrötchen gegessen hat. Da habe ich dann die einstweilige Verfügung in Hamburg gekriegt, weil die Kammer sagte, Degen nie gehört. Und dann rief mich in der Berufungsinstanz der Vorsitzende Richter an, Herr Kupfer war das damals, und sagte zu mir, Herr Prinz, wir werden die erstinstanzliche Entscheidung aufheben, weil wir finden, dass Michael Degen geradezu der Inbegriff der absoluten Person der Zeitgeschichte ist. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Und dann sagt er, ich habe ein Theaterabo im Altonaer Theater und da spielt er in jeder Vorstellung mit. Und diese beiden Erlebnisse haben mir gezeigt, dass mit der absoluten Person der Zeitgeschichte in Deutschland überhaupt nichts anzufangen ist. Und deswegen haben wir das dann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte umgedreht bekommen, dass es jetzt nur noch heißt, es wird danach gefragt, ob das eine Information von öffentlichem Interesse ist.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, gute journalistische Arbeit hält jeder gerichtlichen Auseinandersetzung stand. Und Sie haben auch gesagt, dass Ihre Arbeit von den meisten Chefredakteuren als eine Qualitätskontrolle gesehen wird, da sie ja nur zum Zuge kommen, wenn in der Redaktion ein Fehler gemacht wurde. Also wären Sie eigentlich, habe ich mir so gedacht, in Bezug auf das Thema Verletzung der Persönlichkeitsrechte schnell arbeitslos, wenn die Journalisten einfach ihre Arbeit ordentlich machen würden?
Ja.
Wollen die Leser wirklich lieber Lügengeschichten als die Wahrheit lesen? Oder ist das nur die Ausrede der Verleger, um die Sparmaßnahmen an professionellen Journalisten und an aufwendigen Recherchen zu rechtfertigen?
Ja, letzteres, da ist schon definitiv was dran. Ja, und das, wenn ich eine Redaktion habe mit 40 Leuten oder eine Redaktion mit 20, ist das Risiko bei den 20 größer, dass ich Geschichten erfinden muss, weil ich nicht genug Leute habe, um meine Geschichten zu recherchieren. Ist so.
Man hört
in meinem Bereich ist halt wirklich erstaunlich, wenn Sie meine Mandanten sich nehmen, die können Sie jetzt im Sommer alle verfolgen in diesen ganzen Blättern. Bikini-Fotos an dem Strand, Yacht-Fotos an dem Strand. Welchen Informationswert hat das? Null.
Man hört ja so oft, ich sag jetzt mal unter der Hand, man solle sich besser nicht mit ihnen anlegen, denn man ziehe den Kürzeren. Aber was, wenn sie doch einmal scheitern? Wie gehen sie mit Niederlagen um?
Aufstehen, abwischen, weitermachen.
Also das hat sie nicht bedrückt, wenn sie mal vielleicht auch einen Prozess verloren haben?
Manche schon, ja, aber...
Welches war für Sie die unangenehmste Niederlage?
Fällt mir im Moment nichts ein.
Ach so, haben Sie verdrängt?
Habe ich verdrängt.
Mögen Sie denn grundsätzlich Menschen?
Ja.
Ja, weil das ist ja auch wichtig, glaube ich, wenn man sie gut verteidigen möchte.
Ich mag Menschen und ich arbeite sehr gerne mit Menschen, insbesondere mit meinem Team. Sie haben mich schon teilweise gesehen hier gerade. Das macht mir Spaß. Nun hast du natürlich als Anwalt im Laufe der Zeit eine Menge Erlebnisse, die einem den Spaß in der Zusammenarbeit mit Menschen manchmal vertreiben können. Also ich hatte einen Amtsrichter beim Amtsgericht Blankenese, da war ich in der Ausbildung, kleine Zivilrechtsstation. Und der hat zu mir gesagt, merken Sie sich, der schlimmste Feind des Anwalts ist der Mandant. So. Und ich habe leider ein paar Mal erlebt, dass ich mit falschen eidesstattlichen Versicherungen ausgestattet wurde von Mandanten, die dann mir um die Ohren geflogen sind in der gerichtlichen Verhandlung. Und das ist furchtbar. Mhm. Vor allem, wenn Sie das dem Mandanten auch noch glauben.
Karl Lagerfeld, den Sie ja ebenfalls vertreten haben, hat Sie einmal Anfang der 90er Jahre hier in Hamburg mit zu einer Ausstellungseröffnung seines Freundes und Starfotografen Helmut Newton genommen und empfahl ihm, als er sie ihm vorstellte, dass er sich unbedingt an sie wenden müsse, falls er einmal Sorgen mit der Presse hätte. Daraufhin sagte Helmut Newton sofort, ja, ich habe ja ein Problem. Konnten Sie ihm helfen?
Es entwickelte sich aus diesem einen Gespräch im Museum für Kunst und Gewerbe hier in Hamburg eine jahrelange Mandatsbeziehung. Helmut und Karl haben beide immer mit handschriftlich geschriebenen Faxen kommuniziert. Ich habe ganze Leitsordner mit diesen Faxen noch, die ich gerade versuche, ein bisschen zu ordnen und zu strukturieren, weil ich meine Autobiografie schreiben will. Also mit Karl habe ich und mit Helmut habe ich wahnsinnig gerne und wahnsinnig lange zusammengearbeitet.
Aber dürfen Sie erzählen, um welches Problem das da ging?
Also ich fange mal mit Lagerfeld an. Da gab es eine Geschichte auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Ich bin Lagerfeld, nehmen Sie den Krüppel aus dem Flugzeug. Der hätte ja angeblich sei in ein Flugzeug gestiegen, erste Klasse, habe einen Behinderten gesehen und gefordert, dass der da entfernt wird. Dann rief er mich an und ich habe gesagt, Herr Lagerfeld, das haben die doch nicht erfunden. Das gibt's doch gar nicht. Das so weit, dass Sie jene Geschichte komplett zu erfinden, Sie müssen auch irgendein Problem mit einem Behinderten auf diesem Flieger gehabt haben. Und dann sagte der zu mir, hören Sie, ich bin seit mindestens 10 Jahren nicht mehr mit einer Liegemaschine geflogen, ich fliege nur privat. Damit war klar, der Fall war doch eindeutig. Und dann haben wir für ihn Schmerzensgeld geholt, die Gegendarstellung auf der Titelseite der Bild-Zeitung und eine Richtigstellung mit Entschuldigung auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Und Thomas Gottschalk, der damals Kolumnist von Bild war und noch die Sendung Wetten, das hatte, lud ihn ein und entschuldigte sich bei dem live anwesenden Karl Lagerfeld in der Sendung im Namen der Bild-Zeitung und sagte nur, damit alle es wissen, die Geschichte stimmt nicht. So. Und das fand Karl sehr beeindruckt. Und daraufhin hat er mich dann eben weiterempfohlen. Aber ich habe für ihn noch viele, viele Jahre gearbeitet.
Und Helmut Newton, was wollte der von Ihnen, als er da im Museum stand und gesagt hat, ich habe ja ein Problem?
Der hatte dieses Problem mit Alice Schwarzer. Die hatte in Emma, ich weiß nicht mehr wie viele, 21 oder 25 oder so, Newton-Fotos veröffentlicht. Und er sagte dazu nur, das Fräulein darf über meine Fotos denken, was es möchte, aber wenn es sie druckt, muss es bezahlen, wie alle anderen auch. Und da hatte er recht. So. Ja. Und also mit den beiden habe ich wirklich viel, viel Spaß gehabt. Meine Güte, die waren toll.
Karl Lagerfeld hat ja ihr Leben sehr geprägt. Er hat sie auch vielen anderen Stars empfohlen. Catherine Deneuve und wer weiß, wen noch alles, ich weiß es gar nicht. Waren Sie Freunde?
Soweit man das mit Karl sein konnte, ja, würde ich sagen. Ja, ich meine, er ist jetzt nicht so ein Typ, der einen in den Arm nimmt und hätschelt oder so. Aber wir waren Freunde.
Sie sind Vater von 4 erwachsenen Kindern, 2 Töchter und 2 Söhne und sind seit 34 Jahren verheiratet. Ihre Frau Alexandra von Rehling ist Inhaberin der renommierten PR-Agentur Schöller und von Rehling und war ebenfalls auch schon mal zu Gast in meinem Podcast. Sie haben sich 1988 in Bonn auf einem Sommerfest der Bild-Zeitung kennengelernt. War das Liebe auf den ersten Blick und was ist in Ihren Augen das Geheimnis einer glücklichen Ehe?
Ich denke mal, wenn man sich die folgende Geschichte anschaut, war es vermutlich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie gesehen in einer Schlange vor einem Telefonhäuschen und hab darüber geschaut und habe gedacht, wow, die sieht immer toll aus. Das könnte sie sein, sozusagen. Dann haben wir an dem Abend sehr lustig zusammengesessen an einem Tisch mit Michael Greta, dem berühmten Klatschpapst.
Bei uns aus München.
Genau, ja. Gibt es ihn Michael eigentlich noch? Ist er noch da? Lebt er noch?
Ich glaube, der lebt nicht mehr.
Und Walter Scheel, der damals Bundespräsident war. Und Alex hatte ihren Kunden dabei. Das war der Händel-Jahn, der damals versuchte, seine Wienerwaldkette gerade wieder zurückzubekommen. So, und so, das war die Geschichte.
Ja, und jetzt sind Sie ja 34 Jahre verheiratet. Können Sie da so ein kleines, so eine Rezeptur nennen? Weil die meisten Leute lassen sich ja irgendwie nach 5 Jahren wieder scheiden.
Humor und Toleranz, kann ich nur sagen. Gibt dem anderen Platz.
Ihr Vater ist vor 4 Jahren im Alter von 91 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, verstorben. Was hat sein Tod in Ihnen verändert?
Das ist übrigens heute sein Geburtstag. Oh.
Heute am 30. Juli.
Ja.
Also ein Löwe-Sternzeichen.
Ja.
Aber was, ich meine, mein Vater ist 2012 gestorben und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es hat gar nicht so viel verändert, weil ich immer das Gefühl habe, er ist irgendwie gar nicht weg. Ich kann irgendwie noch toll mit ihm reden, auch wenn er nicht mehr antwortet. Aber er antwortet irgendwie doch. Wie ist das bei Ihnen? Wie geht es Ihnen damit?
Ich vermisse ihn sehr, gar keine Frage. Auch meine Kinder vermissen ihn sehr. Er war ein toller Großvater.
Ja. Lebt Ihre Mutter noch?
Ja, meine Mami ist 96. Und ich bin 2 oder 3 Mal in der Woche da draußen in Rissen in so einem Elbvorort und spiele mit ihr Mensch, ärger dich nicht. Und liebe das. Hier sind die entspannten Stunden der Woche.
2014 hatten Sie beim Joggen mit Ihrer Frau einen Herzinfarkt, der einen Herzstillstand mit komplettem Organversagen zur Folge hatte und wurden von der Stewardess Inge Peters, die zufälligerweise in der Nähe war, in letzter Sekunde wiederbelebt. Als sie nach 4 Wochen im Koma wieder aufwachten und von ihrem Krankenhausbett aufstehen wollten, sind sie erst mal rausgefallen, weil sie ihre Beine nicht mehr spürten. 3 Jahre verbrachten sie in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken. Aber man konnte irgendwie bis heute den Grund der Lähmung nie so wirklich herausfinden. Und somit ihnen auch nicht helfen. Seit 10 Jahren sitzen sie nun im Rollstuhl. Aber noch im Krankenhaus haben sie gleich wieder angefangen zu arbeiten. Damals war es Ferdinand Piëch, der nach seinem Rücktritt um ihre Hilfe bat. Woher nahmen sie denn diese positive Energie und Zuversicht, einfach weiterzumachen? Oder woher nehmen sie sie immer noch? Und war da gar nie so ein Moment der Resignation?
Ja, logisch, viele Momente der Resignation. Also, es ist kein angenehmer Zustand. Ja, das ist, also man kann darüber lachen, aber es ist schon unangenehm. Und ich bemühe mich sehr, dass ich das wieder zurückdrehe. Also ich bin wie verrückt jeden Tag mit Kranken, Gymnastik, Physiotherapie, Sportstrainer und dem ganzen Kram. Alles das, was ich an Sport in meiner Jugend gemacht habe, versuche ich jetzt wieder irgendwie auf die richtige Energiebahn zu schieben. Mal gucken.
Hat Sie dieses Schicksal als in Ihrer Persönlichkeit auch verändert? Sind Sie ein anderer geworden?
Ich bin viel milder.
Auch in Ihren Prozessen?
Ja, ich bin milder geworden.
Dann haben die nicht mehr so viel Angst vor Ihnen.
Ja, aber mit milde meine ich jetzt nicht. Also, ist schwer zu sagen. Mhm. Also ich bin, das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Meine Kinder behaupten das.
Was lieben Sie denn an Ihrem Leben besonders? Gibt es Augenblicke, Begegnungen, Orte, also unabhängig von Ihrer Beeinträchtigung, die Sie am liebsten so nie mehr loslassen würde? Gibt es irgendwas, was Sie ganz besonders lieb haben?
Also im Moment habe ich mein Handbike besonders lieb, damit ich durch die Gegend radeln kann. Das gibt mir ein bisschen Freiheit und ein bisschen das Gefühl, ich kann Sport treiben. Das ist ganz toll. Das hat mir Ferdinand Pirch geschenkt zu Weihnachten vor 5, 6 Jahren mit der Begründung, er habe einen Film gesehen mit Schäuble. Der würde 50 Minuten in dem Film schlecht gelaunt gucken, bis er auf seinem Handbike biken würde auf Sylt und dann würde er fröhlich strahlen und deswegen würde er mir dieses Ding schenken. Und mit dem fahre ich jetzt hier immer überall rum. Ich plane gerade die Biketour von Hamburg nach Berlin. Und das macht mir Spaß. Da habe ich immer noch ein bisschen Sport. Dann schwimme ich immer noch relativ viel. Oh. Also der Restsport, den ich noch habe, macht mir sehr viel Spaß.
Und gibt es einen bestimmten Sehnsuchtsort, wo Sie noch nie waren, aber in Ihrem Leben gerne unbedingt noch mal hinwollen? Nein, nicht noch mal, sondern mal hinwollen?
Nö. Ich habe die letzten Jahre immer die Wintermonate in Thailand verbracht. Da will ich jedenfalls dieses Jahr auch im Winter wieder hin. Das ist einfach unbeschreiblich schön und für mich eine herrliche Umgebung. Wenn es hier kalt ist, kriege ich wahnsinnig kalte Füße, weil ich meine Beine ja nicht mehr bewegen kann. Und deswegen versuche ich immer abzuhauen und in die Wärme zu gehen.
Und haben Sie auch vor, das wäre jetzt meine letzte Frage, irgendwann mit Ihrer Berufung aufzuhören und in sogenannte Rente zu gehen? Also oder irgendwie mal was ganz anderes zu tun? Sie haben gerade von Ihrer Biografie gesprochen.
Das beschäftigt mich momentan sehr. Das macht sehr viel Spaß.
Aber so wirklich aufhören mit dem, was Sie da so leisten und können, das ist keine Frage, oder?
Ich habe diese Prozesse eigentlich immer sehr gerne geführt. Ja? Und wenn einer um die Ecke kommt mit einem interessanten Rechtsstreit, dann bin ich leicht zu begeistern.
Ja, lieber Herr Prinz, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch und Ihre ungewöhnlichen Gedanken. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass Rechtswissenschaften so amüsant und unterhaltend sein können. Aber wahrscheinlich kommt es darauf an, wer die Geschichten erzählt. Ich freue mich also auch schon auf Ihre Biografie, auf Ihr Buch. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst die Richter, wenn sie so einen Fall von Ihnen auf den Tisch kriegen, sich freuen, dass sie sie erleben dürfen.
Ach, das ist immer lieb, ja. Als ich wieder zurückgekommen bin aus den verschiedenen Krankenhäusern in den Gerichtssaal, war das am Anfang schon so, dass sich alle gefreut haben, dass ich wieder da bin. Mittlerweile ist das nicht mehr so.
Also vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.